Guten Morgen, herzlich willkommen zu Aktien-News, immer auf den neuesten Stand. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den neuen Handelstag starten. Heute ist Montag, der 17. August. Gucken wir zuerst die Entwicklung der Indizes an, der größten Indizes. Und wir haben gesehen, am Freitag sind die Aktienindizes weltweit ein wenig schwächer aus dem Handel gegangen. Wir haben den DAX bei 12.867 Punkten. Der Nasdaq hat momentan bei 11.152 Punkte geschlossen. Die Wall Street ist unter 28.000 Punkte gefallen, auf 27.881 Punkte. Und der S&P 500 ist da über seinen 3.368 Punkte geblieben. Sieht also immer noch alles relativ gut aus. Die Angst steigt, die Infektionen steigen weltweit. Deutschland hat wieder einen R-Wert von über 1,4, also über 1 ist sehr kritisch. Neuinfektionen steigen. Jetzt kommt noch dazu, dass bald das Gesetz zu der Insolvenzverschiebung in Deutschland ausläuft zum Beispiel. Und es könnte sein, dass jetzt hier mehrere Unternehmen auch Insolvenz anmelden müssen. Das mussten sie davor nicht, also diese Insolvenzverschleppung, das Zombie-Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr finanziell fähig sein können, könnte jetzt sein, dass da mehr Druck entsteht. Also schlechte Nachrichten gibt es in diesem Bereich auch genug. Trotzdem ist der Optimismus auch von den vielen Neuanlegern ungebrochen. Man kann also weiter positiv in die Zukunft gucken. Also, unser Thema letzte Folge war ja ganz klar CureVac. Und darauf müssen wir natürlich heute nochmal eingehen. Es war wirklich ein furioser Start an der Nasdaq. Die Anleger freuen sich über eine Verdreifachung ihres Geldes. Nicht nur der Sprung auf das US-Paket ging rasant schnell, muss man sagen. Es war wie aus dem Nichts die Nachricht auf einmal. Deswegen war ich am Freitag auch so begeistert, habe darüber eine ganze Folge gemacht. Auch der Kurs der Tübinger Impfstoffhoffnung schnellte gewaltig in die Höhe. Anleger, die beim Ausgabepreis von $16 zum Zuge kamen, und das war eigentlich kein normaler Anleger, das waren also nur höchstens institutionelle Anleger oder Banker, die früh zeichnen konnten. Als man ein ganz normales Aktiendepotkonto hat, konnte man für $16 hier nicht zeichnen, konnten sich über eine starke Performance freuen. Am Ende des Handelstages hatten sie dann ihren Einsatz mehr als verdreifacht. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist mit einem fulminanten Preissprung an die Börse in New York gestartet. Schon der erste Kurs lag mit $44, weit über dem Ausgabepreis der Aktie von $16. Zum Handelsschluss am Freitag stand die Aktie dann schon bei $55,90 und im nachbörslichen Handel ging es der Kursanstieg, muss man sagen. Es wird hier erwartet, dass CureVac dann ja heute Montagnachmittag bei über $60 in den Handel startet. Wir haben hier 10% Kursaufschlag im Nachtrading, wenn der Börsenschluss war. Gab es also hier nochmal 10% Aufschlag dazu. Gucken, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Also eine sehr, sehr starke Dynamik. CureVac erlöste bei dieser Aktienplatzierung mehr als $200 Millionen. Das war ja auch das Ziel. Das haben sie eindeutig geschafft und haben schön jetzt den Hype mitgenommen, ganzen Biotech- und Corona-Aktien. Der Hauptinvestor von CureVac, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, wird nach dem Börsengang mit einem Anteil von knapp unter 50% die Kontrolle behalten. Ein zentrales Ziel des Börsengangs ist, Geld für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs einzusammeln. Aus dem Erlös werden dafür rund $150 Millionen, knapp 130 Millionen Euro, veranschlagt etwa. Mit weiteren $50 Millionen soll die kurzfristige Produktionskapazität für das Mittel ausgebaut werden. CureVac ist bei der Suche nach einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2, also Covid-19, einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit und nicht der einzige, der dafür frisches Geld an die Börse hebt. Also es geht wirklich, muss man sagen, es wird auch bestimmt Kapitalerhöhungen irgendwann dann geben in der Zukunft. Am Donnerstag startete die bereits in Hongkong notierte Aktie der chinesischen Firma CanSino zusätzlich in Shanghai und der Kurs verdoppelt sich auch zeitweise. Aber auch sehr turbulente Werte bei CureVac. Mal sehen, wie lange es hier also bei dieser starken Bewertung nach oben gehen wird. Man sollte jetzt nicht unbedingt gleich auf den Zug mitspringen. Der Börsengang von CureVac an der Technologiebörse Nasdaq ist brutto rund $250 Millionen schwer. Hopp kauft zusätzlich Aktien für $100 Millionen. Wurde schon angekündigt. CureVac wird zunächst 13,3 Millionen Anteilsscheine für jeweils $16 los. Am oberen Ende des veranschlagten Preisspanne. Die Platzierung war 12-fach überzeichnet. Also wie gesagt, man kann für diese $16, da werden vielleicht nur ganz, ganz wenige Leute wirklich diesen Einstiegspreis bekommen haben. Muss man sagen, hat der Bund vieles richtig gemacht, dass er damals schon früh mit 300 Millionen eingestiegen ist. Auch GlaxoSmithKline sind ja frühzeitig eingestiegen. Da müssen sie jetzt nicht hier diese teuren Aktien kaufen, die jetzt momentan auf jeden Fall viel mit Hype und viel mit positiver Zukunft verbunden sind. Der Finanzchef Pierre Kumala betonte, dass mit dem Börsengang der Bedarf an frischem Kapital noch lange nicht gedeckt sei. Das muss man sich mal überlegen, auch nach diesem starken Börsengang. Wir werden uns immer noch zusätzlichen Finanzierungsquellen umsehen, sagte er der deutschen Presseagentur am Freitag, als die Biotech-Firma ohne signifikante Umsätze sei CureVac das gewöhnt. Sie machen also nicht große Umsätze, sondern Forschungsunternehmen, sondern natürlich großteils machen die großen Verlust und müssen viel Geld investieren, um solche Forschungen voranzutreiben. Und auch wenn Corona Mittel hergestellt wird, ist die Frage, wie das dann funktionieren wird, ob man wirklich weltweit wirklich nur dieses eine Mittel nimmt und wie man das auch mit dem Preis macht. Das wäre ja auch ein bisschen unmenschlich, wenn man jetzt zum Beispiel da großen Profit aus dem Corona-Infektionsmittel rausschlägt. Wahrscheinlich wird das auch nicht gut zu verkaufen sein, sondern der Staat wird das dann auch drücken vom Preis her, dass es da nicht zu Verwerfungen kommt. Das ist aber nur eine Vermutung. Und jedenfalls CureVac verbuchte im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 100 Millionen Euro bei rund 17,5 Millionen Euro Umsatz. Also wenn es jetzt um normale Bewertungsmaßstäbe geht, ist das auch eigentlich kein solides Unternehmen. Aber wie gesagt, ein Forschungsunternehmen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Der Corona-Impfstoff von CureVac ist derzeit in der Phase 1 Versuchsreihe, deren Ergebnisse im Schlussquartal dieses Jahr vorliegen sollen. Dann wird es also nochmal sehr interessant. Aktuell testet CureVac das Mittel hauptsächlich in Europa. In der nächsten Versuchsreihe mit 20.000 bis 30.000 Personen wird die Firma auch nach Südamerika, Afrika und Asien gehen. Es ist geplant, diese größere Testreihe Mitte 2021 abzuschließen, also kann dazu auch noch sehr lange dauern. Dann könnte es auch in einigen Ländern außerordentliche Genehmigungen geben, den Impfstoff zu verabreichen. Viele Experten sagen ja wirklich, dass CureVac hier der Vorreiter ist. Und die Version wirklich auch langfristig zu einem starken Mittel zu kommen, nicht nur um Antikörper zu bilden, sondern auch das Virus dann wirklich zu Großteil zu besiegen. Die Notierung an der Börse habe für CureVac diverse Vorteile, wie wir schon auch berichtet haben. Bei diesem Kapitalzufluss hinaus betont auch der Finanzchef Kimola am Freitag, gerade an einer Börse wie der Nasdaq machen die Platzierung CureVac international bekannter. Viele Leute kennen ja nicht mal Tübingen natürlich, wo das überhaupt sein soll und dieses Unternehmen erst recht nicht. Und werden auch bei der globalen Suche nach Fachkräften helfen, aber auch bei globalen und internationalen Investoren. CureVac hat zum Stand Ende Juni etwa 500 Beschäftigte, bis auf 13 in den USA arbeiten sie alle in Deutschland. Hopp hielt bisher, wie gesagt, über seine Firma Divini knapp 54% an CureVac. Nach dem Börsengang werden es gut 49% nur noch sein. Die staatliche Förderbank KfW, das ist diese Bundesbeteiligung, kommt dann noch knapp auf 17% und der Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf gut 8%. An der Börse werden nun knapp 10% der Anteile gehandelt. Also hat, wie gesagt, GlaxoSmithKline und auch die KfW sehr gut gemacht, muss man sagen. Diese Finanzierungsrunde hatte CureVac bereits auf 560 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Darunter war auch der Bund, der im Juni, wie gesagt, einstieg mit 300 Millionen Euro beteiligt. Aber auch zum Beispiel Katar ist mit dabei. Also hier Unternehmen hat eigentlich sehr, sehr viel Geld. Also an Geld scheitert es momentan nicht, aber es ist auch sehr teuer natürlich, das weltweit zu beziehen. Was ja auch sehr interessant war, dass er Anfang März hatte ja Donald Trump den damaligen CureVac-Chef Dan Minichiello und weitere Pharmavertreter ins Weiße Haus eingeladen, um sich über die Impfstoffsuche zu informieren. Kurz darauf gab es Wirbel um die baden-württembergische Firma. Medienberichte, wonach Trump versucht habe, halt den Impfstoff exklusiv für sein Land zu sichern und dafür einen hohen Betrag angeboten habe, sorgten für Empörung oder vielleicht die Firma auch ganz gleich zu kaufen. Danach stieg der Bund ein. Wir standen im Mittelpunkt eines politischen Sturms, sagte auch hier der Finanzchef von CureVac. Ein Angebot von Trump habe es aber nicht gegeben. Das soll also hier ein Gerücht gewesen sein, was damals trotzdem für große Wellen geschlagen hat. Also sehr interessante Marke, muss aber jetzt sagen, hier, wir legen 16 Dollar Ausgabepreis und jetzt sind sie bei 61 Dollar. Die Frage, ob man jetzt hier noch einspringen kann, sein, dass der Hype noch ein wenig weitergeht. Da muss jedem sein Risiko halt bewusst sein. Wir haben gesagt, wenn man früh einstieg, nehmen wir an, hier in Deutschland konnte man so regulär, glaube ich, etwa bei 40 Euro handeln. Und dann ging es hoch, auch von über 50 Euro konnte man also auch einen starken Gewinn machen. Ich glaube, wäre man gleich eingestiegen dann beim Handel, regulären deutschen Handel, da gucke ich gleich mal nach, dann wäre man auch ein Tagesgewinn von über 30% mit dabei. Sollte man also auch nicht zu gierig werden. Gucken wir uns das jetzt hier mal an. Und zwar war der Einstieg genau bei etwa 40 Euro und ist aus dem Handel gegangen bei 48 Euro, also ja, 38 Euro bis 48 Euro, und das ist auch ein Anstieg von über 40%. Damit kann man auch sehr zufrieden sein. wie gesagt, am Montag wird es erstmal weitergehen. Mal gucken, wie sich das also hier entwickelt. Wird also ein weiteres Thema für uns bleiben. Ich möchte heute noch kurz über Warren Buffett reden und über seine Beteiligungsfirma natürlich, Berkshire, ohne gleich übertreiben zu wollen. Aber die Meldung, die jetzt dann kommt, war sehr, sehr interessant. Und zwar hat Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway sich im zweiten Quartal aus Banken wie Goldman Sachs als Investment verabschiedet. Also immer auch die Banken abgestoßen. Das ist auch interessant, dass er jetzt wirklich umschichtet. Er hat ja auch vor Monaten auch jetzt die Fluggesellschaften abgestoßen. Also diese Old Economy wird immer mehr weggelegt. Er hat ja auch vor, also nicht er, sondern auch seine Leute natürlich, seine Investmentfirma, ist ja nicht er, der immer alle Investments macht. Also sehr wenige Investments er wirklich persönlich macht. Ist es ja so, dass zum Beispiel auch Amazon dann drin ist. Apple ist eine große Position. Also langsam geht es wirklich in die Zukunft. Also Goldman Sachs, wie gesagt, verabschiedet und dafür ein Investment in Barrick Gold eingegangen. Und Berkshire erwarb etwa 20,9 Millionen Barrick-Aktien oder umgerechnet rund 1,2% an den Unternehmen. Barrick Gold legte nachbörslich bis zu 7% zu. Kann man also diesen Montag auch sich stark freuen, nachdem das bekannt geworden ist. Das ist ein Tabubruch, wo Warren Buffett, den viele als den erfolgreichsten Investor aller Zeiten ansehen, hatte nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen Gold gemacht. Im Gegenteil, er war einer, der Gold als absolut sinnloses Investment angesehen hat. Ein bekanntes Zitat aus der nicht allzu fernen Vergangenheit heißt: Gold wird aus dem Boden in Afrika und oder irgendwo sonst in der Welt ausgegraben. Dann schmelzen wir es ein, graben ein anderes Loch, verstecken das Gold wieder darin und bezahlen dann Menschen, um darum herumzustehen, um es zu bewachen. Gold ist einfach unnütz. Wenn Marsmenschen das sehen, würden sie sich den Kopf kratzen. Und sicher, Barrick Gold ist nicht direkt Gold. Doch warum sollte man in einer Firma investieren, die etwa derart Unnützes wie Gold produziert? Ein Puzzleteil der Antwort auf diese Frage. Sicherlich wird auch bei Berkshire Hathaway die Stimuli der Notenbanken und die damit verbundene starke expandierte Notenbankbilanzen mit sehr kritischen Augen beobachtet. Um die Frage von den Auswirkungen des ständigen Gelddruckens wiegen offensichtlich auch bei Buffett und Berkshire schwerer, als die Vorsicht sich vor Marsmenschen lächerlich zu machen, könnte man so sagen mit dem Zitat. Und vielleicht sieht auch Buffett mittlerweile Gold nicht mehr so ganz so kritisch, wie er es einst getan hat. Muss sagen, viele haben ja jetzt die berechtigte Annahme, dass wir auf eine große Inflation eingehen. Es wird immer mehr Geld gedruckt und gegen Inflation ist eigentlich Gold da ein gutes Mittel. Es ist ja nur ein relativ kleiner Teil, muss man sagen. 20,9 Millionen Aktien von Berg Gold. Eine Aktie kostet momentan etwa 22 Euro. Ein Dollar ein bisschen mehr natürlich. Da muss man wirklich sagen, das ist Value Investing, auch in Goldaktien. Barrick Gold ist ja einer der Top-Player, wenn nicht der Player, den es da auf dem Markt gibt. Der Goldpreis ist ja auch jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Höchstpunkt war ja über 2000 Dollar. Und jetzt sind wir hier wieder knapp bei 1950 Dollar. Das, also dazu, mal gucken, wie es dort beim Gold weitergehen wird. Jedenfalls diese Inflationsängste sind auf jeden Fall berechtigt. Und da ist auch die Portfolio noch weiter tiefer, wieder weiter unterschieden worden und da hat Buffetts Firma auf jeden Fall einen guten Coup aus dem Nichts gesichert, also das Unternehmen bleibt immer noch sehr interessant, kann man also sich wirklich auch gerne wieder ins Depot legen. Ich will noch kurz drauf eingehen, auch wenn unser nächstes Thema ist jetzt VW, und zwar auch wenn selbst VW das zweite Quartal mit sehr schlechten Zahlen beenden musste, dokumentieren neueste Daten, warum der Wolfsburger Autobauer dennoch besser als die deutsche Konkurrenz ist. Trotz der Corona-Krise hatte man im Juli weltweit fast wieder ein Verkaufsplus geschafft. Das Reich der Mitte, also China, hat daran einmal mehr gehörigen Anteil. Die Aktie kann davon in einen schwachen Gesamtmarkt allerdings letzter Zeit dann nicht mehr profitieren. Auch relativ volatil, war nochmal unter 130 Euro. Dann waren wir mal auf 140 Euro. Das schwankt also relativ viel für VW-Verhältnisse, sagen wir mal. Und konkret lagen die Auslieferungen im Konzern Hauptmarken, also hier im vergangenen Monat insgesamt mit fast 1 Million Fahrzeuge nur noch marginal 0,2% unter den Vorjahresmonat, wie der Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Und China war hier der größte Profiteur, da zogen die Verkäufe um 5% an und gaben damit einen großen Schub. In Westeuropa lagen die Verkäufe an Endkunden noch mit 1,9% unter dem Vorjahr, aber auch nicht mehr so gravierend. In Nord- und Südamerika hingegen sieht es ein wenig schlechter aus, da ging es noch weiter nach unten, trotzdem wird es also hier ein bisschen besser. Und wie gesagt, verglichen mit Daimler und BMW hat hier VW auch den größten Anteil in China mit fast 25% Marktanteil und kann damit auch von dieser Steigerung am meisten profitieren. Da sieht es also ganz gut aus. Und die letzte Nachricht, die ich heute noch besprechen möchte, ist, dass Apple das diese berühmte Videospiel Fortnite von Epic Games aus dem App Store entfernt hat. Und zwar, da der Anbieter sich geweigert hatte, nach jedem Verkauf eine Provision von 30% an Apple zu entrichten. Nun hat Epic Games Apple auch verklagt. Das kritisieren ja sehr viele, diese 30%, sag ich mal, Abgabe oder was man so Gebühr nennt, dass man das beim Apple Store den Apple zahlen muss. Da nutzt die Apple seine enorme Marktmacht aus. Das ist ja hier auch an sich ein Monopol in diesem Bereich, um diese unfaire Beschränkungen aufzuerlegen den anderen Anbietern, was die App-Anbieter halt sehr extrem benachteiligt, wie zum Beispiel Epic Games. Wer da nicht mitfolgt, wird halt gleich rausgekickt. Offensichtlich möchte Epic Games vor Gericht erwirken, zukünftig eine geringere Provision an Apple abführen zu müssen. Die Aktie ist ja auch von der Rekordhoch bei $460, muss man sagen. Das Intraday-Hoch lag sogar schon mal bei $464. Damit rückt auch die $500-Marke immer näher. Wenn dann ein Aktiensplit passieren würde, bei dieser $500-Marke wären es dann $125 je Aktie nach dem Aktiensplit. Die Anleger von Apple dürften den Ausgang dieses Rechtsstreits zwischen Apple und Epic Games mit Spannung erwarten. Es gab schon öfters Kritik, wenn das könnte natürlich ein Meilenstein sein, wenn hier Epic Games gewinnt. Sollte sich ja nicht zu viel freuen, hat er gesehen, dass Apple zum Beispiel auch gegen die EU-Kommission sehr gute Rechtsberatung hat und auch hier gute Urteile und meistens auch positive Urteile für Apple erwirken kann. Apples Niederlage vor Gericht würde wahrscheinlich zu Umsatzeinbußen bei den App-Verkäufen von Apple führen natürlich, aber da muss man wirklich abwarten. Kurzfristig könnte sich dies negativ auf den Aktienkurs von Apple womöglich auswirken, aber das ist auch erstmal abzuwarten, alles Zukunftsmalerei. Ich muss sagen, dass Apple in seinem riesigen Ökosystem auch viele andere Einnahmequellen anzapfen könnte, um geringeren Erlöse bei den App-Verkäufen zu kompensieren. Und man muss sagen, Apple bleibt ja ganz klar ein Basisinvestment in vielen, nicht nur in den ETFs, sondern auch vielen Anlegern und gehört natürlich zu den Top 5 Unternehmen der Welt. Also hier auch wieder neue Nachrichten bei Apple. Und das war unsere Folge. Ein bisschen länger als sonst. Hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, euch mit neuen Informationen zu füttern. Und wir hören uns dann bald wieder.